أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
Alles Lob gebührt Allah, der Al-Firdaus, für seine gläubigen Diener als Wohnstätte gemacht hat. Stellte ihnen viele gute Werke zur Verfügung, damit sie diese alles Wege ins Paradies nutzen. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist, Segen und Frieden auf unseren Propheten. Gepriesen sei Allah, der uns durch seine Gnade das Paradies bedeutsam gemacht hat. Er beschrieb ihre Wonne, ihren Genuss, ihre Vollkommenheit, ihre ewige Existenz. Und sie ist frei von Unglück, Widerwärtigkeiten, Trüben und frei von Mängeln. In ihr befindet sich weder Hitze noch Kälte, frei von Müdigkeit, frei von Lärm und Strapazen. Das Paradies ist der Wunsch der Herzen der tugendhaften Diener Allahs. Das Paradies ist die Begierde jedes frommen Dieners. Das Paradies ist über unsere Vorstellungskraft und unsere Fantasie. Das Paradies ist die teure Ware Allahs. Um zu ihren Bewohnern zu gehören, benötigt man Anstrengung und Taten. Das Paradies, was kein Auge irgendwann sah. Das Paradies und kein Ohr irgendwann hörte und kein Herzen eines Menschen irgendwann in den Sinn kam. Und sie werden nicht begehren, davon wegzugehen. In ihr gibt es weder Schwäche noch Altern. Das Paradies, wie schön ist die Unterhaltung, wenn es um das Paradies geht. Und was lässt euch wissen, was das Paradies ist? So weiß keine Menschenseele, was ihnen an Augenfreude verborgen ist. Das Paradies ist das Zuhause, die Allah mit seiner Hand erschaffen hat und machte sie zum Aufenthaltsort seiner Lieblinge. Er füllte sie mit seiner Gnade, Ehre und sein Wohlgefallen. Er beschrieb ihre Wonne als das mächtigste Erfolg und ihr Königreich als das größte. Er legte sie nieder mit all dem Guten und er befreite sie von jedem Mangel und Fehler. Das Paradies, das Zuhause der Frommen. Das Paradies, wo du keine Sorgen mehr hast, keine Kopfschmerzen mehr hast, kein Ärger, kein Geschrei, kein Lärm, sondern Glückseligkeit für die Ewigkeit. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, inshaAllah, Rabbil Alamin, wir werden mit der Sitzung beginnen, inshaAllah. Diese Sitzung heißt 80 Wege ins Paradies. Also 80 Wege ins Paradies. Ibn al-Qayyim rahimahullah hat einmal gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala für alles, was er erschaffen hat auf dieser Welt, Mittel und Wege erschaffen hat, die dorthin führen. Das heißt, wenn ich ein Ziel habe in diesem Leben, muss ich die richtigen Mittel greifen, inshallah, um mein Ziel zu erreichen. Und alhamdulillah, das ist die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Beste, was man erlangt in diesem Leben natürlich, ist der Glaube, ist der Iman. Man versucht immer wieder erstmal den Glauben zu kriegen, ja, zu erreichen, und dann versucht man diesen Glauben zu arbeiten, dass er immer wieder stärker wird. Weil der Glaube wird manchmal schwächer und manchmal ist er stark, alhamdulillah. Und sogar Allah subhanahu wa ta'ala hat Mittel und Wege erschaffen, die ins Paradies führen. Und Allah auch subhanahu wa ta'ala hat Mittel erschaffen und Wege, die ins Höllenfeuer führen, al-iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor diesen Wege und Mittel beschützen, inshallah. Heute werden wir inshallah die Wege erwähnen, die ins Paradies führen. Der Gelehrte hat begonnen mit einer kleinen Einleitung, als er sagte, alles Lob gebührt Allah, der Al-Firdaus, das ist die höchste Stufe im Paradies, für seine gläubigen Diener als Wohnstätte gemacht hat. Stellte ihnen viele gute Werke zur Verfügung, damit sie diese als Wege ins Paradies nutzen. Sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist, der all seine Kräfte zusammennahm, um den höchsten Gefährten zu erreichen. Den höchsten Gefährten, hier ist gemeint Ar-Rafiq al-A'la, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und ins Paradies zu gelangen, Segen und Frieden auf unseren Propheten alaihi salatu wassalam. Der Gelehrte sagte, wie schön ist die Unterhaltung, wenn es um das Paradies geht. Und was lässt euch wissen, was das Paradies ist? Das Paradies, das Zuhause der Frommen, die, die sich hüten vor dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Das Paradies ist der Wunsch der Herzen der tugendhaften Diener Allahs. Das Paradies ist die Begierde jedes frommen Diener. Das Paradies ist über unsere Vorstellungskraft und unsere Fantasie. Allah spricht subhanahu wa ta'ala, gewiss für diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wird es die Gärten des Paradieses zur gastlichen Aufnahme geben, ewig darin zu bleiben, und sie werden nicht begehren, davon wegzugehen. يقول الله جل في علاه الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah sagt subhanahu wa ta'ala, ich habe für meine tugendhaften Diener vorbereitet, was kein Auge irgendwann sah und kein Ohr irgendwann hörte und kein Herzen eines Menschen irgendwann in den Sinn kam. Wenn ihr wollt, sagte der Überlieferer, liest Sure 32, Vers 17, so weiß keine Menschenseele, was ihnen an Augenfreude verborgen ist, als Belohnung für ihre Tun. Gepriesen sei Allah, der uns durch seine Gnade das Paradies bedeutsam gemacht hat. Er beschrieb ihre Wonne, ihre Genuss, ihre Vollkommenheit, ihre ewige Existenz. Und sie ist frei von Unglück, Widerwärtigkeiten, Trüben und frei von Mängel. In ihr befindet sich weder Hitze noch Kälte, frei von Müdigkeit, frei von Lärm und Strapazen. In ihr gibt es weder Schwäche noch Altern. Ein einmaliges Eintunken im Paradies lässt dich alle Unglückseligkeiten des diesseitigen Lebens vergessen. Im Gegensatz dazu lässt dich das einmalige Eintunken ins Höllenfeuer alle Glückseligkeiten des Diesseits vergessen. In der Hölle gibt es nur Geschreie, Angst, Schrecken, Erniedrigung, Tadeln, heißes Wasser, Glut Windes, Schatten aus Qualm, düstere Gruben, Fauchen und unvorstellbare Bedrängnisse und Katastrophen. A'udhu billah. Warum beschreibt Allah das Paradies und die Hölle? Damit diejenigen, die glauben, sehnsüchtig und eifrig nach dem Paradies streben, ihre Wonne nach ihrer Wonne, Gärten und Paläste streben, und damit sie sich vor dem Höllenfeuer in Acht nehmen und davon flüchten. Und damit jeder, der Yawm al-Qiyamah am Tag der Auferstehung, wenn er ins Höllenfeuer landet, Allah subhanahu wa ta'ala hat Beweise dafür, warum dieserjenige ins Höllenfeuer geht. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala uns das Paradies beschrieben hat und die Hölle beschrieben hat, normalerweise jeder Mensch, der einen Verstand hat, der klug ist und sogar der behauptet hat, einen Verstand, er muss wissen, dass diese Hölle ist eine Bedrohung, es ist ein Gefahr, udu billah, der die Menschheit erwartet, besonders die Ungläubigen und die ungehorsamen Muslimin, wal'iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und damit der ins Paradies geht, er geht mit einem Beweis im Paradies, alhamdulillah, nachdem er gelesen hat, die Beschreibung vom Paradies und die Hölle, er hat sich geschützt vor dem Höllenfeuer, indem er gehorsam war gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten. Und hat er sich dann eifrig, er strebte eifrig hinterm Paradies und hat die Mittel und die Wege dazu genommen. So jeder, der ins Paradies und die Hölle gehen wird, er hat kein Argument gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Das Paradies ist das Zuhause, die Allah mit seiner Hand erschaffen hat. Und machte sie zum Aufenthaltsort seiner Lieblinge. Er füllte sie mit seiner Gnade, Ehre und sein Wohlgefallen. Er beschrieb ihre Wonne als das mächtigste Erfolg und ihr Königreich als das größte. Er legte sie nieder mit all dem Guten und er befreite sie von jedem Mangel und Fehler. Verderben über diejenigen, die das Paradies nicht vermissen. Die, die sich nach ihr nicht sehnen und tun nichts dafür, um zum Ehrenbewohner zu gehören. Verbannt seien die Herzen, die sich nach dem Erwähnen des Paradieses nicht sehnen und kein Wehruf stöhnen aus Sorgen und Kummer. Das Paradies ist die teure Ware Allahs. Um zu ihren Bewohnern zu gehören, benötigt man Anstrengung und Taten. Der Wunsch, zu ihrem Bewohner zu gehören, ohne Anstrengung, ohne Taten und eifriges Verlangen, ist ein Beweis dafür, ist ein Beweis der Verrücktheit und Narrheit, sagt der Gelehrte. Allah sagt im Koran, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Das heißt, diejenigen, die wirklich das Jenseits wollen, die wollen zu den Gewinner gehören am Tag der Auferstehung, die wollen ins Paradies gehen, denn der wahre Gewinn und der wahre Gewinner Yawm al-Qiyamah ist der, der ferngehalten wird vom Höllenfeuer und ins Paradies hineingehen wird, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, derjenige, der wirklich will ins Paradies und erfolgreich sein am Tag der Auferstehung Und er bewegt sich und bemüht sich für das Jenseits, für das Paradies. Und er ist gläubig, das ist eine Bedingung, er ist gläubig. Dass gute Taten ohne Glauben werden nicht angenommen, Yawm al-Qiyamah, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und Iman, der behauptet, er hat Glauben, aber er verrichtet keine guten Taten, er lügt, a'udhu billah, das heißt, er ist kein Gläubiger. Denn der wahre Gläubiger beweist sein Glauben durch seine Taten, die er verrichtet, durch die guten Taten, die guten Werke, die er verrichtet, durch seinen Furcht und Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, jalla fi'ula. Das heißt, derjenige, der gläubig ist und bewegt sich für das Paradies und strengt sich an für das Paradies, Allah sagt, فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Das heißt, Allah, يَوْمَ الْقِيَامَ, am Tag der Auferstehung, wird dankbar sein zu seinen Dienern, die sich bemüht haben, sich angestrengt haben, für das Paradies, versuchten, das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Dafür wird Allah sie danken, subhanahu wa ta'ala. Und diese Dankbarkeit sieht so aus, dass Allah sie für die Ewigkeit ins Paradies reinlassen wird, subhanahu. Yahya ibn Mu'ad sagte, es gibt kein Paradies ohne Anstrengung, ohne Bemühung. Tat wie Fata Morgana. Ein Herz, der von Fromme verlassen ist. So viele Sünden wie der Anzahl der Sandkörner. Und du hoffst noch auf prächtige, vollbusige, gleichaltrige, weibliche Wesen im Paradies? Welcher ein Irrtum, sagt dieser Gelehrte. Du bist betrunken ohne Trunk, das heißt ohne Wein, ohne Rauschmittel. Deswegen, wir müssen für das Paradies viel tun. Wir müssen wissen, dass die weltlichen Genüsse vergänglich sind. Und vergänglich sind, sie dürfen uns nicht vor dem Jenseits Genüssen ablenken, a'udhu billah. Das heißt, wir dürfen nicht unachtsam sein gegenüber das Paradies, gegenüber dem, das was Allah subhanahu wa ta'ala vorbereitet hat für seinen Diener im Paradies. Jeder, der luxuriös ausgestattet ist, in Annehmlichkeit lebt und unachtsam ist gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und die Belohnung, die Allah vorbereitet hat, und gegenüber das Jenseits, soll wissen, dass wenn er zu denen gehört, die bestraft werden im Jenseits, dass diese Strafe ihn dazu bringt, alle Annehmlichkeiten und das ganze Glück, was er erlebt hat im diesseitigen Leben, zu vergessen. Und jeder, der arm ist, der im Not gelebt hat und unglücklich ist, soll wissen, dass wenn er zu dem Paradiesbewohner gehören wird, dass er alle Probleme und den Armut, den er erlebt hat im diesseitigen Leben, vergessen wird durch die Wonne und Glück des Paradieses, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt eine Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sagt Allah, yawm al-qiyama, am Tag der Abrechnung, wird er der reichste Mensch in dieser Welt holen, von den Ungläubigen, der immer glücklich gelebt hat, keine Schmerzen, kein Kopfweh, keine Sorgen, keine Armut, keine Krankheit. Er hat immer nur im Glück gelebt. Und er konnte sich alles leisten, was er wollte. Aber er hat nicht an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt. Er leugnete die Wahrheit. Er war undankbar gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, jalla fi'ula. Was passiert mit ihm? Allah gibt das Befehl, die Engel, die sollen ihn einmal eintunken im Höllenfeuer, wal'ayadu billah. Das einmalige Eintunken. Dann kommt er raus und Allah wird ihn fragen, subhanahu wa ta'ala, Abdi, mein Diener, hast du je Glück in deinem Leben gesehen? Nachdem er kurz in Jahannam war und wieder raus, hast du je Glück gesehen? 70 Jahre, 100 Jahre, 500 Jahre, es gab Menschen damals, die haben 1000 Jahre gelebt. Allah wird sie fragen, hast du je Glück in deinem Leben gesehen? Er schwört bei Allah, sagt, Wallahi ma ra'aytu khayran qat. Bei Allah, ich habe noch nie Gutes gesehen in meinem Leben. So schlimm ist Jahannam, a'udhu billah. Und für den Muslim, der vielleicht ohne Arme gelebt hat und ohne Beine gelebt hat und wird unterdrückt die ganze Zeit, er hat Hunger die ganze Zeit, er hat nicht genug Essen, nicht genug Trinken und wird geschlagen, vielleicht gefoltert, a'udhu billah. Sogar in einer Überlieferung, vielleicht wird auf sein Gesicht manchmal gezogen, a'udhu billah, und kriecht auf dem Boden, er ist stäubig, ungekämmt, wird verachtet von den Menschen. Dieser Mensch wird Allah ihn bringen am Tag der Auferstehung und wird Allah zu ihm sagen, zu den Engeln sagen, lass den einmal ein, tunkt ihn einmal ein im Paradies und wieder raus. Dann Allah fragt ihn, subhanahu wa ta'ala, mein Diener, hast du je Unglück gesehen? Hast du je Schlechtes gesehen im diesseitigen Leben? Er sagt, Wallahi ma ra'aytu sharran qad. Bei Allah, ich habe noch nie Unglück gesehen. Ich habe noch nie Schlechtes gesehen, weil das Paradies ist so schön. Das einmalige Eintunken hat ihn all das vergessen lassen, was er erlebt hat im diesseitigen Leben. Es gibt Überlieferungen, wo Musa alayhi, ein Engel, sah zwei Muslim und ein Ungläubiger. Beide waren Fischen. Jeder hat ein Boot gehabt und beide waren Fischen. Als der Muslim, der bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe, dass Allah ihn subhanahu wa ta'ala mal ein paar Fische schenkt, damit er ein paar Fische fangen kann, und der andere, der glaubt gar nicht an Allah subhanahu wa ta'ala. Aber subhanallah, den ganzen Tag der Mu'min bittet Allah, er bekommt nichts. Aber der andere, der nicht glaubt, Allah füllte sein Schiff mit Fischen. Und das ist einen ganzen Tag lang. Ein Engel beobachtete diese Lage. Am nächsten Tag das Gleiche, bis der Mu'min so viel Dua gemacht hat, bittete Allah so viel, bis Allah ihn einen einzigen Fisch gegeben hat. Und was sagt der Muslim, der Mu'min, wenn er bekommt? Alhamdulillah.
Ich danke Allah für diesen Fisch, auch wenn es wenig ist. Was ist passiert? Kommt die nächste Prüfung. Und wenn Allah jemanden liebt, Allah prüft ihn immer weiter. Allah sendet Prüfung wie Regenfall auf ihn. Dann dieser Fisch fällt von seiner Hand ins Wasser wieder und sagt trotzdem Alhamdulillah. Der andere, sein Fisch, sein Schiff ist wieder gefüllt mit Fische. Dann der Engel sagt, ja Allah, ja Rabbi, das ist ein Muslim, der glaubt und hat dich darum gebeten. Er hat Dua gemacht dafür, dass du ihm hilfst. Aber du hast ihn nicht gegeben. Der andere glaubt nicht an dich, ja Allah, und du gibst ihm alles. Allah subhanahu wa ta'ala gibt das Befehl, dass ein Fenster von Jahannam geöffnet wird. Ein Tor, also ein Fenster vom Höllenfeuer wird geöffnet. Damit dieser Engel sieht, was Allah vorbereitet hat für den Ungläubigen im Jenseits, wal'iyadu billah. Dann dieser Engel sagt, ja Allah, wallahi, er hat geschworen, sagt, bei Allah, wa azzatika wa jalalik, ich schwöre bei deiner Ehre und Majestät, ja Rabbi, wenn dieser Ungläubige das ganze diesseitige Leben, das ganze Erde besitzen würde, sein Leben lang aus Gold, sein Leben lang, und dies wäre seine Bleibe am Ende, bei Allah, er hätte noch nie Glück gesehen. Für mich, dieser Mann hat noch nie Glück gesehen. Denn ein Glück, der mich dazu bringt, unachtsam zu sein gegenüber das Jenseits und bringt mich ins Höllenfeuer, ist kein Glück. Dann öffnet Allah subhanahu wa ta'ala ein Fenster vom Paradies, damit dieser Engel sieht, das, was Allah vorbereitet hat, für die Gläubigen, für die armen Muslimin. Denn die meisten Bewohner des Paradieses sind die Armen, sagt Rasulullah. Sind die Armen, die schwachen Muslimin. Dann sieht dieser Engel das, was Allah vorbereitet hat, dann sagt bei Allah, wa azzatika wa jalalika, Rabbi. Ich schwöre bei deiner Izzah, bei deiner Würde, ja Allah. Ich schwöre, ja Allah, bei deiner Majestät, dass dieser Mu'min, dieser Muslim, wenn er sein ganzes Leben lang ohne Arme und ohne Beine leben würde und wird auf sein Gesicht gezogen und dann am Ende dies wäre seine Bleibe, dann bei Allah, ich schwöre, ja Rabbi, er wird sagen, ich habe noch nie Unglück gesehen in meinem Leben. Denn eine Prüfung oder eine Katastrophe oder ein Unglück, der dich trifft im diesseitigen Leben, wodurch du geduldig bist, Alhamdulillah, du erträgst diese Prüfung wegen Allah, dies ist keine wahre Unglück, denn das ist ein Glück. Warum? Weil diese Prüfung wird dich für die Ewigkeit ins Paradies bringen, wo du keine Sorgen mehr hast, kein Kopfschmerzen mehr hast, kein Ärger, kein Geschrei, kein Lärm, sondern Glückseligkeit für die Ewigkeit. Deswegen ist es eine kleine Beschreibung, eine kleine Einleitung, insha'Allah, Rabbil Alamin. Dann beginnen wir, insha'Allah, mit dem ersten Weg, der ins Paradies führen wird. Und dieser Weg, das ist ein Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, überliefert von Abu Huraira radiyallahu an. Und ich habe diesen Weg Nummer 1 genannt, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an. Denn dieser Hadith geht zum Abu Bakr, der uns zeigt hier, wie wir ins Paradies kommen. Und das ist für jeden, der wirklich eifrig strebt nach dem Paradies. Wir werden hier dadurch erkennen, dass das Paradies gar nicht so schwer ist, wie man denkt. Das heißt, das Paradies ist zu erreichen. Und wir werden durch den Hadith sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala so barmherzig ist, subhanahu wa ta'ala, dass er solche einfache Taten uns zur Verfügung gestellt hat, damit wir, insha'Allah, zu den Paradiesbewohnern gehören werden. Abu Huraira radiyallahu anhu berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer hat heute von euch gefastet? Abu Bakr sagte radiyallahu anhu, ich habe gefastet, ja Rasulallah. Dann fragte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wer folgte heute einen Trauerzug? Abu Bakr sagte radiyallahu anhu, ich habe heute einen Trauerzug gefolgt, ja Rasulallah alaihi salatu wasalam. Dann fragte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wer besuchte heute einen Kranken? Abu Bakr sagte, ich, ja Rasulullah. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn diese Taten sich bei einem versammeln in einem Tag, tritt er ins Paradies ein. Das heißt, derjenige, der diese Taten gemeinsam an einem Tag verrichtet, er gehört ins Paradiesbewohner, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Das ist der Weg Nummer 1, ist erstens, was machen wir? Abu Bakr hat uns klar gemacht, das sind Fasten. Das Fasten, ein freiwilliges Fasten. Und dann ein Trauerzug, mit einem Trauerzug zu gehen, folgen, einen Armen speisen und einen Kranken besuchen. Diese vier Taten, wenn wir sie gemeinsam tun, an einem Tag, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, hier beweisen sich die Worte von Rasulullah, er wird ins Paradies gehen. Er gehört zu den Paradiesbewohnern. Eine andere Überlieferung ist noch deutlicher, diese Überlieferung, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, Abdurrahman ibn Abi Bakr, radiyallahu anhu, berichtete. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam betete den Morgengebet, dann wendet er sich seine Gefährten und sagte, wer von euch ist am Fasten? Umar radiyallahu anhu sagte, ich hatte die Absicht zu fasten, ja Rasulallah, aber dann habe ich gegessen. Abu Bakr sagte radiyallahu anhu, ich habe auch die Absicht gehabt zu fasten, ja Rasulallah, und ich bin am Fasten, o Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet s.a.w. sagte auf, fragte wieder, wer hat einen Kranken besucht? Umar radiallahu anhu sagte, wir haben gerade gebetet und wir sind noch nicht gegangen, ja Rasulallah. Wie sollen wir die Kranken besuchen? Abu Bakr sagte radiallahu anhu, ich habe gehört, dass mein Bruder Abdurrahman ibn Auf krank ist. So habe ich ihn besucht, als ich auf dem Weg zur Moschee war. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, wer hat heute gespendet? Umar radiallahu anhu sagte, wir sind gerade mit dem Gebet fertig. Wir sind noch nicht rausgegangen, ja Rasulallah, um zu spenden. Abu Bakr sagte, als ich den Moschee betrat, sah ich einen Armen, der um eine Spende bat. So sah ich Abdurrahman ibn Auf ein Gerstenbrot in seiner Hand halten. Ich habe sie von ihm dann genommen und den Armen gegeben, ja Rasulallah. Dann Rasulallah sallam sagte, du darfst dich über das Paradies freuen, ja Abu Bakr. Daraufhin atmete Umar ganz tief, das heißt, er hatte sehr starke Schmerzen, sagte, ach oh, das Paradies ist mir entgangen, so ungefähr, sagt Sayyidina Umar. Das heißt, es hat ihm wehgetan, dass ihm das Paradies entgangen ist und hörte, wie Rasulullah s.a.w. Abu Bakr al-Siddiq die frohe Botschaft gegeben hat für diese Tat. Und hier ein Hadith von Rasulullah s.a.w. über Janaza, damit wir sehen, was für eine Belohnung gibt, wenn man hinter einer Trauer zugeht. Abu Hurayra radiallahu anhu berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer immer mit einem Beerdigungszug eines Muslims zieht, nur weil er gläubig ist und mit dem Lohn Allahs rechnet und sich so lange aufhält, bis das Totengebet verrichtet und die Beerdigung vollzogen worden sind, der kehrt zurück mit einem zweiteiligen Lohn, wobei jeder Teil davon so viel wie der Berg von Uhud ausmacht. Wer jedoch das Totengebet verrichtet und vor der Beerdigung umkehrt, kehrt er nur mit einem Teil davon zurück. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was an die Krankenbesuch betrifft, viele von euch kennen diese Hadithe von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eine ungefähre Übersetzung, wer morgens rausgeht von zu Hause, um einen kranken Muslim zu besuchen, fi sabilillah, nur wegen Allah subhanahu wa ta'ala, mit ihm gehen 70.000 Engel raus. 70.000 Engel begleiten dich in dieser Besuch. Und dann, was machen diese Engel? Sie bitten für dich um Vergebung bei Allah bis Abend, wenn du morgens gehst. Und im gleichen Hadith sagt Rasulullah und erklärt auch, wer abends rausgeht, um einen Muslim, einen kranken Muslim zu besuchen, mit ihm gehen 70.000 Engel an diesen Abend raus, um diesen Kranken zu besuchen, und sie bitten für denjenigen, den Besucher, um Vergebung bis zum nächsten Morgen. Also du liegst im Bett und du schläfst, und diese Engel bitten für dich bei Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung für deine Sünden. Und Armen speisen, wir haben eine Geschichte erzählt letztes Mal, als ein Sahabi auf dem Sterbebett lag und er sagte drei Sachen. Einmal sagte er, oh wäre das weit gewesen. Aber die Sahaba haben nicht verstanden, was er meint. Und dann sagte er, oh wäre das neu gewesen. Die haben wieder nicht verstanden, was er meint. Er liegt am Sterben, das ist Trunkenheit des Todes. Und dann am Ende sagte er, oh wäre das ganz gewesen. Als er dann starb, fragten sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was er damit meinte. Dann antwortet der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er am Sterben lag, er sah seine Paläste im Paradies für drei bestimmte Taten, die er verrichtet hat im diesseitigen Leben. Eins davon, als er sagte, oh wäre das weit gewesen, er meint damit eines Tages, er war unterwegs und sah einen behinderten Mann, der schwer hatte zu gehen. Er wollte aber zur Moschee. Was machte er? Er hat den Mann auf seinen Rücken getragen. Die Moschee war aber nicht mehr weit weg und hat ihn bis zur Moschee getragen, damit er beten kann. Aber hat er dann seinen Palast gesehen im Paradies für diese Tat? Dann sagt er, oh, wäre die Moschee noch weiter gewesen, dann hätte er mehr Belohnung bekommen für diese Tat. Dann sagte er, oh, wäre das neu gewesen. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, er meinte, eines Tages, er war unterwegs und dann hat er einen Menschen gesehen, der am Frieren war, weil es kalt war, und dann hat er ein altes Gewand angehabt, dieser Mann, dann hat er sich von seinem Rücken runtergezogen und hat es dem armen Menschen geschenkt und hat ihn damit bedeckt, und er selber dann, also war es ihm kalt. Und sagt, dann hat er seinen Palast gesehen, dafür im Paradies gesehen, dann sagt er, oh, wäre das neu gewesen, das wäre diese Gewand neu, dann hätte er einen größeren Palast bekommen im Paradies, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Dann kommt dieser Armen speisen. Dann hat er gesagt, oh, wäre das ganz gewesen? Eines Tages fand er einen armen Menschen, der am Verhungern war, und er selber hatte Hunger, aber hatte ein halbes Brot gehabt, dann hat er, anstatt er selber das zu essen, hat er es jemand anders geschenkt, diesen armen Menschen gespeist, Alhamdulillah, und sagte, oh, wäre das ganz gewesen, weil er das Palast, sein Palast dafür gesehen hat, was Allah subhanahu wa ta'ala für ihn vorbereitet hat. Und wir wissen, diese Spende Yawm al-Qiyamah, besonders für die armen Menschen, eine Geschichte in Sahih ibn Hibban, ist geschehen von in Banu Israel, ein Mensch, er diente Allah 60 Jahre lang. Und er sieht nicht viel die Menschen. Er geht nicht in die Stadt raus. Er hat sich komplett zurückgezogen. Die Menschen ziehen sich komplett zurück von den Menschen. Eines Tages 60 Jahre Ibadah. Dann eines Tages war ein schönes Wetter. Er wollte einfach raus und gucken, was draußen los ist. Subhanallah, natürlich, der Shaitan wartet auf sowas. Dann er schickt ihn eine Frau. Er trifft diese Frau. Er unterhält sich nur mit dieser Frau, bis er mit ihr Unzucht begonnen hat. Nach 60 Jahren Ibadah, Shaitan macht ihn kaputt, a'udhu billah, Shaitan einen großen Felsen im Weg, er fällt a'udhu billah und begeht Zina, Unzucht. Dann dieser Mann vor lauter Angst ist ohnmächtig geworden. Die Frau ist gegangen, dann was hat er gemacht, als er aufgewacht ist? Er ging sofort zum Fluss und hat sich gewaschen vor dieser Unreinheit, a'udhu billah. Dann hat zwei kleine Brote gehabt, er hat sie am Rande vom Fluss gelegt, dann kommt ein armer Mann von weitem und zeigt nach diesen zwei Broten, er sagt, darf ich sie haben? Als Spende, als Speise, einen Armen speisen? Dann hat er mit dem Kopf, er war am Weinen und konnte noch nicht mal reden, hat nur mit dem Kopf gesagt, nehmen Sie alles Spende für Sabilillah. Und subhanallah, seine Taten wurden gewogen. 60 Jahre Anbetung. Und dann dieser Sinner, dieser Unzucht, den er begonnen hat. Diese Unzucht vernichtete alle 60 Jahre Ibadah. Alle 60 Jahre Ibadah haben keinen Wert mehr, kein Gewicht mehr gegenüber dieser Sinner. Nasallallahu alaihi wa sallam. Und dann, subhanallah, wurden dann diese Spende, diese armen Speise, wurden diese zwei kleine Brote, wurden auch gewogen mit dieser schlechten Tat, mit Sinna. Dann hat dieser Sinna keinen Wert mehr gehabt. Und diese zwei Brote, die er gespendet hat, haben mehr gewogen, alhamdulillah, als diese Unzucht. So viel Wert hat eine Spende bei Allah, subhanahu wa ta'ala, jalla fi ula. So ungefähr ist eine kleine, das ist der erste Weg, inshallah, ins Paradies. Möge Allah, subhanahu wa ta'ala, uns diesen Weg leicht machen. Die zweite Geschichte, das ist eine Geschichte von einem Sahabi, heißt Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Und er wird uns zeigen den zweiten Weg ins Paradies, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Und damals die Leute, die Uthman ibn Affan radiyallahu anhu getötet haben, bevor sie ihn getötet haben, sie haben sein Haus umsingelt. Sie haben sein Haus umsingelt. Sie wollten ihn töten. Hier erzählt einer von denen, der das erlebt hat, Thumama ibn Khazan al-Qushayri radiyallahu anhu, sagte, ich erlebte den Tag, an dem Uthman ibn Affan radiyallahu anhu in seiner Wohnung umsingelt wurde. Warum haben die Leute ihn umsingelt, um ihn zu töten? Weil sie dachten, als er Kalifa geworden ist, sie dachten, er bevorzugt sein Volk, Bani Umayyah. Aber das war nicht der Fall bei Uthman radiyallahu anhu. Sie waren ungerecht gegenüber Uthman radiyallahu anhu. Sagt, ich sah wie er zu den Menschen, zu denen, die den Haus umsingelt haben, rausgeguckt hat. Und sagte zu denen, bringt mir die zwei, die euch gegen mich aufgehetzt haben. Dann kamen sie, sagt Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, dann kamen die zwei, er sagt, die sahen aus wie Kamele oder zwei Esel. Wie zwei Kamele oder zwei Esel, die waren so groß und so stark. Sagt, dann hat Sayyidina Uthman mit denen diskutiert. Sagte, bei Allah, seid ihr nicht Zeuge gewesen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, und Medina gab es kein süßes Wasser. Außer der Brunnen von Ruma nennt man ihn. Bi'ru Ruma. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer kauft diesen Brunnen und mischt seinen Eimer mit dem Eimer der Muslimin für einen besseren im Paradies? Hier ist gemeint, er kauft diesen Brunnen und erlaubt jeden Muslim davon zu trinken. Das heißt, es ist sein eigener Besitz. Das heißt, er spendet das an die Muslimin weiter. Jeder Muslim, der kommt, darf davon trinken. Ein Tag gehört er den Muslimin, ein Tag gehört er ein Jude. Ein Tag für Uthman und ein Tag für diesen Juden. Und dieser Jude, wenn die Muslimin von ihm an seinem Tag trinken wollten, hat er Geld verlangt. Aber bei Uthman nicht, radiyallahu anhu. Jeder durfte trinken. Was haben die Muslimin gemacht? Die haben nur an dem Tag getrunken, wo Uthman zuständig ist, radiyallahu anhu. Und hier achtet auf diese Worte, Rasulullah, sagt, er mischt sein Eimer mit dem Eimer der Muslimin. Wofür, ja, Rasulullah? Für einen besseren Brunnen im Paradies. Eine Quelle im Jannah. Das heißt, diese Tat ist ein Weg ins Paradies. Ein Weg ins Paradies. Sagt, ich habe ihn dann gekauft von meinem Geld, sagt Uthman radiyallahu anhu. Und heute verbietet man mir davon zu trinken, bis ich von Meereswasser trinke. Sie sagten, ja, wir waren Zeuge. Dann sagt Uthman bei Allah, Ihr wisst doch, dass die Moschee eng für die Muslime, für die Leute wurde, so dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer kauft den Platz von so und so, das hat dann bestimmte Leute erwähnt, sallallahu alaihi wasallam, um die Moschee zu erweitern, und er erhält einen besseren dafür im Paradies. Nicht einen besseren Moschee im Paradies, sondern einen besseren Palast im Paradies. Einen besseren Haus im Paradies. Dann sagt er, Uthman, ich habe es dann gekauft von meinem Geld. Und heute verbietet man mir 2 Raka'at darin zu beten. Die sagten, ja, wir waren Zeuge. Dann sagt Sayyidina Uthman, bei Allah, wart ihr nicht Zeuge gewesen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer bereitet die Armee von Usra, das ist von Ghazwat Tabuk, die Schlacht von Tabuk, wer rüstet diese Armee aus oder wer bereitet sie vor, sagt der Rasulullah sallam, und das Paradies wird ihm eine Pflicht für ihn sein. Das heißt, für ihn wird das Paradies gewährt, sagt der Rasulullah sallam. Dann hat Uthman gesagt, ich habe es dann vorbereitet mit eigenes Geld, von meiner eigenen Tasche. Sie sagten, ja, wir waren Zeuge. Dann sagte Uthman radiallahu an, bei Allah war ich nicht auf Sabir, ein Berg in Mekka, mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr und Umar, dann bebte dieser Berg so, dass seine Steine auf den Boden fielen, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Berg mit dem Fuß trat und sagte, Ruhe Sabir, denn auf dich stehen ein Prophet, ein rechtschaffener, wahrhaftiger Diener und 2 Märtyrer. Sie sagten, ja, das stimmt. Daraufhin sagte er 3-mal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bei dem Herrn der Kaaba, sie bezeugten, dass ich ins Paradies gehören werde. Die Fragen waren nicht umsonst. Das heißt, er hat diese 4 Fragen gestellt, wo Rasulullah sallam für jede Tat das Paradies für denjenigen gesichert hat. Und dieser Mann war Uthman, er war so glücklich, sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sie sind Zeuge, ich gehöre ins Paradies. Diese Taten, die er verrichtet hat, sind ein Weg ins Paradies. Diese Taten sind ein Weg ins Paradies. Bi-Iznillahi subhanahu wa ta'ala, jalla fi'ula. Eine andere Geschichte, das ist die Geschichte Nummer 3. Der dritte Weg ins Paradies habe ich genannt, Brautwerbe der Hur al-Ain. Sagt, ein vortrefflicher Vorfahre sagte, voller Sehnsucht nach dem Paradies und die Huris, ich werde ein Huris vom Paradies kaufen für 30 Mal Koran abschließen. Das heißt, 30 Mal Koran zu Ende lesen. Ich werde nicht schlafen, bis ich es geschafft habe. Sagt, er schloss den Koran 29 Mal. Sagt, dann ist er eingeschlafen. Er ist müde geworden, ist eingeschlafen. Sagt, im Schlaf erscheint ihm ein Hur al-Ain, eine Frau vom Paradies, die ihn mit dem Fuß getreten hat und sagte, du bewerbst dich für mich, für so eine Frau wie ich, so eine Schönheit wie ich, und du schläfst dabei ein? Sagt, dann hat sie gesagt, der Schlaf der Liebenden ist verboten. Der Schlaf für die, die uns haben wollen im Jenseits, im Paradies, ist verboten. Sagt, denn wir sind für die erschaffen, die, die viel beten und nachts beten und viel fasten. Also die, die viel beten, achten auf deren Pflichtgebeten. Und die, die nachts beten, alhamdulillah, freiwillige Gebete, und fasten noch dazu, viel fasten natürlich, plus Ramadan, viele freiwillige Tage fasten, diese Menschen, für die ist das Hur al-Ain, die Huris warten auf denen im Jannah. Und wir haben gesagt, ich wiederhole nur kurz, damit wir nicht so viel über Hur al-Ain reden, eine einzige Frau, wenn sie auf 7 Ozeane oder Meere spucken würde, sagt Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese Ozeane, diese Meere werden süßer wie Honig sein. Die werden süßer als Honig sein. Und wir wissen, Meereswasser, wenn man viel Meereswasser trinkt, man stirbt. Dein Durst wird nicht gestillt, sondern du wirst immer durstiger, bis du stirbst. Aber subhanallah, wenn eine einzige Frau vom Jannah spucken würde auf diesem Meer, auf die 7 Meere, was passiert? Das Meer wird süßer wie Honig sein. Das heißt, normalerweise das Wasser tötet, aber durch ihre Spucke wird er zu Honig werden, besser wie Honig. Und Honig, liebe Brüder, ist Heilung, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, diese Spucke von dieser Hur al-Ain macht diese Gift, dieses Wasser, tödliches Wasser, zur Heilung, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ein einziges Haar, wenn er erscheinen würde von dieser Hur al-Ain in einer dunklen Nacht, diese Nacht wird heller als Tag sein. Und wenn diese Haar erscheinen würde vom 7. Himmel in einem helllichen Tag, wo die Sonne stark am Scheinen in Mittagshitze, sagt dieses Ausstrahlen, das Licht von diesem einzigen Haar, von dieser Hur al-Ain, von diesen Paradiesfrauen, wird das Licht der Sonne bedecken. Als dieser Junge, nachdem er das gesehen hat, er wachte dann auf und strengte sich weiter an und sagte, durch das Erbarmen Allah werde ich mich weiter anstrengen, bis ich sie bekomme, diese Frau im Paradies. Und die Geschichte von Abu Sulaiman al-Darani, ein Tabi'i, ein enthaltsamer Diener. Er war ein aufrichtiger, wahrhaftiger Diener. Er verwöhnte seine Seele, indem er ihr vom Paradies erzählt. Eines Nachtes schlief er ein. Er sagt, erzählt jetzt selber, ich bin eines Nachtes eingeschlafen, plötzlich erscheint mir ein Hur al-Ain, eine Frau vom Paradies im Traum, die mir sagte, O Abu Sulaiman, nicht so handeln die Tugendhaften. Wie kannst du schlafen? Und ich wurde 500 Jahre für dich in einem Zelt bewahrt im Paradies. Nach diesen Worten, er hat nur noch wenig geschlafen und strengte sich an, um diese Hur al-Ain zu erlangen. Ibn al-Qayyim rahimahullah berichtet, Abu Sulaiman al-Darani war unterwegs zu Hajj, zu Pilgerfahrt. Er wurde begleitet von einem jungen Mann aus Irak. Abu Sulaiman al-Darani sagte, dieser Junge war nur am Beten, Koran rezitieren oder am Weinen. Das war sein Zustand während dieser Reise. Und er sagt, wenn wir Pause machten, betete er. Er gedenkt Allah. Er spricht nur durch Koran oder gute Worte und er gebietet das Gute und verbietet das Schlechte. Und er betete sogar nachts. Ich wollte ihn bei seiner Anbetung nicht stören. Bis wir zurückkamen nach dem Irak, nachdem wir fertig mit Hajj waren, da fragte ich ihn. Ich bitte dich bei Allah, was gibt dir den Antrieb, so Allah anzubeten? Ohne Müdigkeit. Da sagt der Junge, ich sah in meinem Traum ein Hur al-Ain vom Paradies. Sie war in einem Palast aus Gold und Silber. Er hat zwei Balkonen, einer aus Edelstein und der andere aus Rubine. Dazwischen war diese Huri mit ganz sanften, weichen und gesenktem Haar. Ich habe noch nie so eine Schönheit gesehen wie sie. Sie sagte zu mir, verlange ernsthaft bei Allah nach mir, denn ich wurde 500 Jahre in einem Zelt für dich bewahrt. Sagt, dann hat er geschworen, dieser Junge bei Allah, ich werde mich anstrengen, bis ich sie kriege, oder ich gehe unter in dieser Welt ohne sie, a'udhu billah. Ich werde keine Ruhe finden, bis ich diese Stufe erreicht habe. Und Hur al-Ain, liebe Brüder, es gab einen Mann, ein Tabi'i, hat ein Hur al-Ain im Traum gesehen. Danach jedes Mal, wenn er eine Frau vom diesseitigen Leben gesehen hat, die unbedeckt war, a'udhu billah, er hat sich übergeben. Er hat sich übergeben. Wenn er die Frauen damals gesehen hat, die vielleicht A'udhu billah, deren Beine gezeigt haben und nicht bedeckt waren, er hat sich einfach übergeben, weil der Unterschied war zu groß. Ist zu groß. Eine Frau, die Allah beschreibt, ist aus Za'faran erschaffen. Aus Za'faran. Sie ist frei von ihrer Periode, gibt es keine Periode für sie. Kein Urin, kein Notdurft, kein Schleim, kein Rotz, keine Tränen, nichts. Sie ist von all dem befreit. Keine Schwangerschaften, kein Kopfschmerzen, keine Geschrei, kein Lärm. Sie ist zufrieden. Sie ist rein. Allah sagt im Koran, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Im Paradies, was haben sie? Reine Frauen. Warum Allah sagt rein? Weil sie all dem, was die Frau hat im diesseitigen Leben, an Störungen in ihrem Körper hat, diese Frau im Jannah gar nicht. Sie ist frei von all diesen Fehlern vom diesseitigen Leben. Sie ist wie eine Rubine, wie ein Edelstein. Und die ist so schön, die Frau, dass du dein Gesicht sehen kannst. An ihrem Gesicht klarer, als wenn du im Spiegel guckst. So klar ist die Frau. So hübsch ist diese Frau im Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns inshaAllah Shahada geben fi sabilillah. Sagt, das Erwähnen des Paradieses trieb die Tugendhaften für das Paradies an. Das Paradies ließ sie nicht mehr schlafen. Sie verließen deren Betten. Sie wendeten sich nachts und am Morgen Dämmerung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben wenig geschlafen. Sogar manche von denen, sie haben deren Betten aufgemacht, um zu schlafen. Dann berühren sie deren Betten, die sind so weich. Dann faltet er sein Bett wieder und sagt, du bist so weich, subhanallah. Aber die Betten im Paradies sind noch weicher und die beten die ganze Nacht bis morgen Dämmerung. So war die Lage der Salihin. Allahumma ij'alna min as-salihin. Sie verbringen die Nächte im Gebet. Manchmal, sie teilen die ganze Woche wieder. Ein Tag, wenn sie nachts aufstehen, das ist Qiyamul Layl für das Stehen. Das heißt, sie stehen meistens, sie rezitieren lange Koran. Und das meist geliebte Gebet bei Allah, das heißt, wenn du länger stehst beim Gebet und rezitierst Koran. Das liebt Allah am meisten. Subhanahu wa ta'ala. Nicht wie ein Hahn picken wir das Gebet, a'udhu billah. Und manche achten, gucken auf die Uhr, wann das Gebet fertig ist. Und einer betet und guckt auf dem Dach. Oder guckt nach rechts und links. Und seine Gedanken in der Küche, bei ihm zu Hause, bei seiner Frau, bei seinem Schlafzimmer, oder bei seiner Mathematikarbeit oder Biologiearbeit oder in der Uni oder in der Schule oder bei seinem Chef, ob er ihn rausschmeißen würde oder nicht, oder bei seinem Lohn. Es gab Menschen damals, die haben gebetet, die Hälfte der Moschee ist gefallen. Abdullah ibn al-Musayyib, rahimahullah. Alle Leute sind gerannt, außer er hat zu Ende gebetet, als er rauskam. Sagt er, was war los? Die sagen, die Hälfte der Moschee ist gefallen. Sagt, bei Allah, ich habe das nicht mitbekommen. Bei Allah, ich habe das nicht mitbekommen. Was ist mit unseren Gebeten heute, A'udhu Billah? A'udhu Billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wir sind in Gefahr, die Brüder, Abdullah ibn al-Samit, radiyallahu anhu, sagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, du wirst eines Tages in einer großen Moschee reinkommen, und die ist voll, die Moschee, und du wirst keinen einzigen Demütigen sehen. Und das ist unsere Zeit. In der Zeit von Anas ibn Malik, in der Zeit von Muawiyah radiyallahu anhu, als Sayyidina Anas ibn Malik kurz vorm Sterben war, er hat das Gebetruf gehört. Als ich zur Moschee, die Moschee ist leer. Dann hat er angefangen zu weinen. Hat angefangen zu weinen. Sagt, ich habe nie gedacht, dass ich so lange am Leben bleibe, dass ich das Wichtigste im Islam, dass das Wichtigste im Islam, dass es das Gebet vernachlässigt wird. Für ihn war das fremd. Für derjenige, der morgen Gebet nicht kommt und Isha nicht kommt, ist Munafiq. Wie viele Munafiqin gibt es heute unter uns? Rasulullah s.a.w. steht im Gebet, bevor er betet. Und dann guckt er nach rechts und sagt, wo ist der? Und wo ist der? Die sind immer da normalerweise. Dann Sahaba sagen, die sind nicht da, ja Rasulullah. Sagt, ihr sollt wissen, die schwersten Gebete für den Heuchler ist das Morgengebet und das Nachtgebet. Das sind die schwersten Zeichen. Sahaba sagen, wir haben den Heuchler erkannt, indem sie Fajr und Isha nicht kommen. Was ist mit uns? Wir haben Zug, Bahn, Auto, Fahrräder, Mofas, keine Ahnung, was es noch gibt. Und trotzdem, A'udhu Billah, wir stehen nicht auf zum Gebet. Diese Menschen, die haben, wenn einer ein Pflichtgebet verpasst, sie haben ihn einen Tag lang getröstet. Na, wenn er die Takbirat al-Ihram verpasst, wenn er dieses Takbira, das erste Takbira beim Imam, diese Verherrlichung, was sagt Allahu Akbar, um das Gebet zu beginnen, sagt, wenn einer von denen diese Takbira verpasst hat, sie gehen zu ihm nach Hause und sprechen für ihn das Beileid. Ein Verlust. Aber wenn einer das Gebet verpasst, ein Mann, was machen die? Sie gehen zu ihm, trösten ihn drei Tage lang. Das ist für die ein großer Verlust gewesen. Heute, wenn ihr unseren Job verlieren und so, mussten wir die Leute trösten. Wenn die Mannschaft von meiner Heimat verloren hat, muss man die Leute trösten. A'udhu Billah. Aber wenn jemand gar nicht betet, das ist uns so egal. Es ist unwichtig. Das heißt, er fällt für immer in Jahannam, ist unwichtig. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen uns verbessern, inshallah, uns stärken. Denn wir müssen auf diese Sache, denn ein Mann kam, ein Wüstenaraber kam zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und sagte, ja Rasulallah, o Gesandter Allah, sag mir, welche sind die besten Taten im Islam? Er sagte, das Gebet. Und sagte, was dann? Sagt das Gebet. Und was dann, ja Rasul, das Gebet? Dreimal. Sagt dann al-Jihadu fi sabilillah. Dreimal das Gebet. Dann kommt al-Jihad fi sabilillah.